Die Taz-Lokalrunde.
Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin.
Mit Erik Peter
und Katharina Schöpkowski.
Wir sind wieder hier in unserem Revier. War nie richtig weg und jetzt kommt irgendwas mit Dreck.
Genau, erspar uns das vielleicht lieber.
Ja, hallo, herzlich willkommen zur Lokalrunde. Wir sind zurück.
Schön, dass du wieder da bist.
Schön, dass du auch wieder da bist.
Ja, danke.
Keine und Angst, wir werden jetzt nicht singen in Zukunft.
Das hat sich für die nächsten 50 Folgen, würde ich sagen, erübrigt.
Ja, wir machen das nie wieder.
Nie wieder, versprochen. Schön auch, dass ihr wieder da seid. Wir sind eigentlich richtig froh, dass ihr uns so vermisst habt. Also bei der Taz gingen ja ganz besorgte Nachrichten ein, ob wir abgesetzt wurden. Und auf Twitter gab es ganz viele Nachfragen. Und als wir dann angekündigt haben, dass wir jetzt wirklich bald wieder da sind, gab es ganz viele positive Reaktionen. Das hat uns sehr gefreut und wir haben euch auch ein bisschen vermisst.
Ja, ein bisschen auch, ja.
Ja. Unsere letzte Folge liegt jetzt dann doch schon eine Weile zurück, war kurz vor Silvester, ein Jahresrückblick. Wir hatten angekündigt, dass wir in die Winterpause gehen und das war auch wohl verdient. Wir haben da vorher ein Dreivierteljahr jede Woche eine Folge aufgenommen und wollten eigentlich Mitte, Ende April wiederkommen. Jetzt ist es Anfang Juni geworden. Dafür haben wir bessere Technik, haben einen neuen Jingle. Aber wieso hat es eigentlich so lange gedauert, Katha?
Das hat hauptsächlich damit zu tun, dass die Taz dem Thema Podcast jetzt eine größere Bedeutung zumisst. Die Taz hat sich entschieden, dass alle Leute aus dem Haus, die Bock haben, einen Podcast zu machen, das auch machen können. Also theoretisch halt eben nicht alle auf einmal. Also alle konnten sich bewerben mit ihrem Podcast-Projekt und die Besten wurden dann ausgewählt und werden jetzt produziert. Es haben sich auch 10 oder 12 Podcast-Gruppen beworben. Auch wir mussten uns neu bewerben. Glücklicherweise wurden wir gewählt. Und ja, da sind wir jetzt also wieder. Es gibt jetzt also nicht nur uns, sondern auch weitere Podcasts, die teilweise schon angelaufen sind oder jetzt in den nächsten Tagen und Wochen starten. Also guckt euch das mal an auf taz.de/podcast. Und ja, für uns bedeutet das jetzt auch, dass wir uns diesen Sendeplatz teilen. Also wir erscheinen ab jetzt immer nur noch 2 wöchentlich. Und empfehlen euch deshalb natürlich dringend, uns zu abonnieren, damit ihr uns nicht verpasst. Also auf Soundcloud, Spotify, iTunes, per RSS-Feed oder eben uns auf Twitter folgen, falls ihr das nicht alles eh schon längst macht.
Genau, so viel vielleicht zur Selbstbespaßung. Am Anfang kommen wir mal zum Inhaltlichen. Irgendwie ist es ja Wahnsinn, was in dem letzten fast halben Jahr unserer Abwesenheit passiert ist. Man hat das Gefühl, es wird wieder über Politik diskutiert, nicht über die Themen, die die AfD versuchte vorzugeben und nur über vermeintlich wichtige Themen wie Flüchtlinge oder Grenzen, sondern es geht um die Eigentumsfrage, es geht um Klimaschutz, es geht um ernsthaft um Mieten und Stadtpolitik. Und das freut uns natürlich und da können wir ja irgendwie auch mitmischen, hoffentlich. Katha, was ist denn dein Thema heute aus Hamburg?
Ich rede heute über den Tod eines Kameruners am Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf, der dort nach dem Einsatz von Security-Mitarbeitern gestorben ist.
Okay, das finde ich sehr interessant. Ich werde danach euch berichten über die aktuelle Besetzungswelle in Berlin.
Sehr gut. Okay, also was ist passiert in Hamburg? William Tono Mbobda war ein kamerunischer Student, 34 Jahre alt, der seit 10 Jahren in Hamburg gelebt hat. Er war in der Tagesklinik des UKE, dieses Universitätsklinikums, in der Psychiatrie, also in der Tagesklinik, wie gesagt. Das heißt, man kann dort jederzeit gehen. Er hat sich dort freiwillig aufnehmen lassen und hat sich am Morgen des 21. April, also an Ostern war das, geweigert, die Medikamente zu nehmen, die ihm verordnet waren und hat stattdessen das Gebäude verlassen. Also er ist allerdings nicht ganz weggelaufen, sondern er ist einfach aus der Tür raus, hat sich dort auf dem Gelände auf eine Bank gesetzt und eine Zigarette geraucht. Dann sind 3 Mitarbeiter des Security-Dienstes vom UKE, also es ist ein Tochterunternehmen des UKE, zu ihm gegangen. Die hatten wohl die ärztliche Anweisung, ihn wieder reinzuholen, haben ihn aber stattdessen, so berichten es Augenzeugen, regelrecht brutal überfallen, ihn auf den Boden geworfen und verprügelt.
Okay, und das Krankenhaus, bestätigt das diese Darstellung?
Was sagen nicht die dazu? So ganz. Also ich sage erstmal, wie es die Augenzeugen genau geschildert haben. Also sie haben gesagt, ein Security hat ihn in den Schwitzkasten genommen, ein anderer hat ihm immer wieder aus etwa einem halben Meter Entfernung das Knie in den Rücken gerammt, ein anderer habe auf ihn eingeboxt. Dann hat er eine Spritze mit Beruhigungsmitteln bekommen, ist bewusstlos geworden und musste dann laut Polizei über einen längeren Zeitraum reanimiert werden. Er ist dann ins künstliche Koma versetzt worden und nach 5 Tagen gestorben.
Gott, das ist ja schrecklich. Und was weiß man denn über diese Augenzeugen?
Über die Augenzeugen, ja, es ist ein bisschen schwierig, weil man über die nicht so viel weiß. Eigentlich nur, dass sie vor den Kameras der Black Community Hamburg gesagt hat, dass sie Patienten des UKEs sind und eben diese Vorfälle dort geschildert haben. Es gab auch dann keine journalistischen Veröffentlichungen, wo diese Augenzeugen nochmal aufgetreten sind. Also zumindest ist bislang nichts veröffentlicht.
Das heißt, diese Community, die haben auf ihren Kanälen einfach diese Augenzeugenberichte öffentlich gemacht.
Haben das über Video und Facebook und WhatsApp verbreitet.
Ja, okay, das ist ja schon auch ein unüblicher Vorgang und vielleicht auch ein bisschen schwierig, weil die Verlässlichkeit von so Augenzeugenberichten muss ja eigentlich oder kann ja mit guten Gründen angezweifelt werden. Da gibt's ja ganz oft irgendwie auch einfach Fehlwahrnehmungen und so.
Ja, mittlerweile sind die Videos auch offline. Das kann aber auch daran liegen, dass ja Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Also das sind dann ja im Zweifel irgendwie Beweismaterialien.
Ja.
Nochmal zu der Frage, was das UKE eigentlich, wie das UKE den Vorfall beschreibt. Also die haben am Tag des Todes eine Pressemitteilung rausgegeben, in dem sie von einem medizinischen Zwischenfall sprechen. Also sie sagen, der Patient habe sich den Sicherheitsmaßnahmen widersetzt und sei dann verstorben. Sie haben dann 4 Tage später noch etwas empathischer reagiert und gesagt, dass sie den Tod des Patienten sehr bedauern. Das klang zu dem Zeitpunkt dann aber schon ein bisschen nach Schadensbegrenzung, weil da eben schon eine sehr große Öffentlichkeit entstanden war. Also ja, diese Black Community Hamburg hat einfach einen sehr großen Wirbel gemacht und viele Medien haben das aufgegriffen. Ja, die Black Community Hamburg spricht von einem rassistischen Mord, einem rassistischen Verbrechen.
Oh, krass, das ist natürlich so der härteste Vorwurf, den man da machen kann. Worauf schützen Sie das?
Also, naja, Mord wird es sicher nicht gewesen sein, denn die Securities hatten ja sicher keinen heimtückischen Plan, ihn umzubringen, aber eben vielleicht Körperverletzung mit Todesfolge. Also das ist der Vorwurf, wegen dem die Polizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln, eben gegen die 3 Securities und eine Ärztin. Die Frage, ob es eine rassistische Tat war, also ich würde sagen, Rassismus hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Einfach weil hier ein schwarzer Mensch, der eben einfach nur auf einer Bank saß, ohne einen ersichtlichen Anlass von den Sicherheitsleuten verprügelt wurde. Und zwar so heftig, dass er vermutlich an den Folgen gestorben ist. Vermutlich sage ich, weil der Obduktionsbericht noch nicht vorliegt, obwohl das Ganze ja schon über einen Monat her ist, wird offenbar sehr genau geprüft, ist ja auch gut. Aber es gibt auch die Annahme, dass er vielleicht einen Herzfehler hatte. Aber selbst wenn das so ist, würde ich sagen, der Rassismusvorwurf ist trotzdem nicht vom Tisch zu wischen. Die Black Community selbst begründet das so, dass sie sagen, nach Jahrhunderten der europäischen Versklavung, Kolonialisierung und so weiter gehen wir einfach jedes Mal, wenn weiße Institutionen und Personen in Machtpositionen einem schwarzen Menschen Gewalt antun, davon aus, einfach aus den Erfahrungswerten, dass es ein rassistisches Motiv gab.
Okay, aber das ist schon auch ein Generalvorwurf, den die da erheben, ne?
Ja, man muss natürlich trotzdem jeden einzelnen Fall genau angucken. Aber es ist ja nun mal so, dass Rassismus tief in unserer Gesellschaft verankert ist. Jeder von uns hat rassistische Ressentiments verinnerlicht, manche mehr, manche weniger. Und wenn ein schwarzer Mensch von Weißen totgeprügelt wird, ohne dass es vorher irgendeine Streitsituation oder eine Bedrohungssituation gab, spielt Rassismus wahrscheinlich eine Rolle, würde ich sagen. Und ich möchte hier noch einmal hervorheben, William Bobda saß auf einer Bank. Wie bedrohlich kann jemand sein, der auf einer Bank sitzt? Also.
Ja, aber er saß natürlich nicht auf irgendeiner Bank, ne? Er saß ja nicht auf einer Bank im Planten und Blumen und war irgendwie Sonntagsspaziergänger, sondern saß als psychisch Kranker auf einem Klinikgelände. Und die Erfahrung Aus der Erfahrung weiß man natürlich, dass irgendwie Leute in psychischen Ausnahmesituationen auch gefährlich sein können und gefährlicher, als sie das vielleicht in einem gesunden Stadium wären.
Es stimmt, aber wenn man diese Überlegung anstellt, müsste man ja eigentlich zu dem Schluss kommen, dass man besonders sensibel und vorsichtig auf so eine Person zugeht und nicht ihnen gleich eine reinhaut. Was ja hier offenbar laut den Augenzeugenberichten passiert ist.
Was weiß man denn über diese Securities?
Also es hat nach dem Vorfall ein anonymer Mitarbeiter des UKE in der Taz angerufen und über rassistische Ressentiments unter den Securities am UKE berichtet. Er hat zum Beispiel gesagt, wäre Mbob da weiß gewesen, wäre das Ganze sicher nicht passiert. Ja, das ist die eine Quelle. Von einer anderen Quelle weiß ich, dass diese Securities überhaupt nicht zimperlich sind, sondern einem auch mal einfach die Beine wegboxen zum Beispiel. Also dieser andere Fall hatte nichts mit Rassismus zu tun, aber es bringt einen ja gerade zu dieser größeren Frage, wie gehen eigentlich Sicherheitsmitarbeiter mit psychisch kranken Menschen um, beziehungsweise darf man solche Securities auf psychisch Kranke loslassen? Das ist die eine große Frage, die es, finde ich, noch gibt. Und die zweite ist, durften die ihn überhaupt fixieren oder ihn überhaupt wieder reinholen? Denn er war ja, wie gesagt, im offenen Bereich der Psychiatrie. Er hätte jederzeit gehen dürfen. Und wenn man ihn dann einfach fixiert, ist das dann eigentlich erstmal Freiheitsberaubung. Ich würde erstmal der zweiten Frage nachgehen, weil das ein bisschen leichter zu klären ist. Also um jemanden zum Bleiben zu zwingen in so einer Einrichtung, muss die Behörde, also in diesem Fall das Bezirksamt, die geschlossene Unterbringung anordnen. In diesem Fall war der Antrag an das Bezirksamt laut dem UKE bereits gestellt, aber noch nicht beschieden.
Während dieser Vorfall stattfand.
Also das UKE sagt, genau, das sei schon gestellt worden. Und bei akuter Eigen- oder Fremdgefährdung, und das habe dann in diesem Fall eben vorgelegen, muss man die Patienten dann auch, wenn noch so eine Schwebe besteht, also das noch nicht entschieden ist, dann auch fixieren. Allerdings hat Panorama 3 beim Bezirksamt nachgefragt, wann denn der Antrag auf Unterbringung dort genau eingegangen ist. Und die Antwort, die sie bekommen haben, sagt um 8.39 Uhr morgens, das wäre exakt 14 Minuten nach dem Vorfall gewesen. Also ja, da muss die Polizei und die Staatsanwaltschaft jetzt eben die Details herausfinden. Aber wenn das so stimmt, bedeutet das, dass das UKE im Nachhinein versucht hat, einen Grund für das krasse Fehlverhalten der Sicherheitsmitarbeiter überhaupt erst zu schaffen, den es vielleicht gar nicht gegeben hat.
Mindestens erstmal den Einsatzgrund irgendwie zu legitimieren und auf eine rechtlich sichere Basis zu stellen, ne?
Ja, und zu der anderen Frage, wieso lässt man so Securities auf psychisch Kranke los und wie werden die überhaupt geschult, gab es jetzt in der Zwischenzeit mehrere schriftliche kleine Anfragen in der Bürgerschaft. Und da kam raus, dass die Securities dort alle 2 bis 4 Wochen 90 Minuten so eine Fortbildung bekommen.
Das hört sich aber eigentlich gar nicht so schlecht an, oder?
Ja, ich finde das ein bisschen wenig. Also die soll auch eine Ärztin oder einen Arzt geben. Ich bezweifle schon mal, dass ein Arzt in der Psychiatrie dafür Zeit hat.
Ja gut, das können wir jetzt vielleicht nicht nachprüfen, ob die dann da wirklich dran teilnehmen und ob das wirklich stattfindet. Aber ich würde ja sagen, es gibt jetzt nicht so viele Jobs, wo man alle 2 oder 4 Wochen eine Fortbildung macht. Also würde ich erstmal sagen, in der Theorie könnte das eigentlich ein angemessener Umgang sein, oder nicht?
Ich weiß nicht. Also stell dir vor, du bist da in dem Sicherheitsgewerbe irgendwie beschäftigt. Du bist vielleicht eigentlich, warst vorher Türsteher oder so, machst irgendwie Kampfsport und kriegst dann diesen Job da beim Krankenhaus, hast eigentlich mit Pflege überhaupt nichts am Hut, fängst dann da an, weißt überhaupt nicht, auf was für Medikamenten die Leute da sind, was die eigentlich überhaupt für Krankheiten haben, in was für psychischen Zuständen die so sind. Also meiner Ansicht nach braucht es da eine viel intensivere Schulung, bevor man da überhaupt anfängt. Erik, du hast dich doch mal intensiver mit Menschen, die von der Polizei erschossen wurden, befasst und mit dem Umgang mit psychisch Kranken.
Ja, genau. Ich habe diese Untersuchung gemacht, wie viele Menschen in Deutschland erschossen wurden von Polizisten im Zeitraum von 1990 bis 2017. Und da hat sich herausgestellt, dass psychische Erkrankungen ein ganz großer, wichtiger Faktor in dieser Thematik sind. Also ich konnte das so ein bisschen rekonstruieren von mindestens von 2009 an bis 2017. Und da sind von 74 Menschen, die da in Deutschland in dem Zeitraum durch die Polizei erschossen wurden, gab es bei 38 klare Hinweise auf psychische Erkrankungen. Und naja, wenn man sich dann so ein bisschen damit beschäftigt hat, wie die Polizei darauf eingestellt ist, auf solche Personen, dann musste man halt auch feststellen, das wurde in ihrer Ausbildung mal vermittelt, aber kontinuierliche Fortbildungen gibt es eigentlich nicht für Polizisten. Und das heißt, da liegt es unter Umständen manchmal 20, 30 Jahre zurück, die Beschäftigung, wie man reagieren muss. Und gerade bei Leuten in psychischen Ausnahmesituationen gilt ganz oft, dass die auf so klassisches polizeiliches Verhalten, was irgendwie aggressiv und schnell ist und sozusagen schnell eine Situation klären will, darauf gar nicht klarkommen. Ja, also das sind dann oft Situationen und Menschen, die, wo es Zeit bedarf und wo man ruhig mit denen reden muss und dieser polizeiliche Ton irgendwie Hände hoch hinlegen und so, eher deren Psychosen oder was auch immer da gerade wirkt, nochmal verstärkt. Und das ist ein großes Problem auf jeden Fall, der Umgang mit Menschen in solchen Situationen.
Mhm. Okay, nochmal zurück zum Fall William Bob da. Also die Black Community Hamburg sammelt Geld, wenn ihr die unterstützen wollt. Es gibt auch eine Petition zum Beispiel auf change.org. Da fordern sie die Aufklärung und Gerechtigkeit. Bei GoFundMe kann man sich am Crowdfunding beteiligen für die Überführung des Leichnams nach Kamerun. Und bei Better Place kann man spenden für die Kosten der Rechtshilfe und Aufklärung. Und da sammeln die auch für ein externes Gutachten über die Todesursache, weil sie dem UKE nicht trauen. Da geht es vor allem um den Leiter der Rechtsmedizin, Klaus Püschel, der auch 2001 schon die Rechtsmedizin geleitet hat und damals das Gutachten nach dem Tod von Ashidi John verantwortet hat, der bei einem Brechmitteleinsatz im UKE ums Leben kam.
Das sind diese Mittel, die man anwendet, wenn man davon ausgeht, dass Leute Drogen vorher geschluckt haben.
Genau, damit man sie dann erbricht, ja. Mhm. Genau, damals wurde auch bei Ashidi John ein Herzfehler diagnostiziert und damit war die Todesursache dann sozusagen geklärt. Niemand musste Konsequenzen für den Tod übernehmen, auch nicht die Ärztin, die das Brechmittel verabreicht hatte. Ja, wie gesagt, Püschel auch nicht und schon gar nicht der damalige Innensenator Olaf Scholz.
Gott, ist das etwa der Endpunkt dieser Sendung?
Nein, das ist vielleicht der Tiefpunkt.
Der Tiefpunkt. Ja. Na gut.
Kann es ja jetzt nur noch bergauf gehen. Was geht in Berlin?
Geht bergauf mit stadtpolitischen Kämpfen in Berlin, die irgendwie immer intensiver werden. Also ich will heute über 2,5 Besetzungen der jüngsten Zeit sprechen.
2,5, ich hoffe, du kommst jetzt hier nicht mit Halbwahrheiten oder halben Sachen.
Ja, wir sind doch bei der Taz, da geht mal so eine Halbwahrheit geht doch vielleicht auch.
Das müssen wir hinterher rausschneiden.
Bitte rausschneiden, ja. Genau, ich will anfangen mit vergangenem Wochenende, wo eine Brachfläche an der Rummelsburger Bucht in Lichtenberg besetzt wurde. Das ist in der Nähe vom Ostkreuz. Die Wagengruppe Diesel A oder Diesela, man weiß nicht genau, wie man es ausspricht, hat sich dort mit 7 so Wohnwagen gemütlich gemacht. Das ist eine relativ große Fläche zwischen der Hauptstraße und der Rummelsburger Bucht. Und ganz überraschenderweise sind sie nicht am selben Tag noch durch die Polizei geräumt worden, was man eigentlich hätte erwarten können, weil die Polizei hierher so mit allen Besetzungen umgeht, Räumung am selben Tag. Und das heißt, jetzt in der vergangenen Woche, am Mittwoch, gab es da große Eröffnungsfeier mit Bar und Musik. Und dieser Platz, auf dem die stehen, der ist Teil des umstrittenen Bebauungsplans Ostkreuz, der erst Anfang Mai von der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg verabschiedet wurde. Das heißt, in diesem Gebiet, was bisher sozusagen überwiegend einfach Freifläche ist, ist geplant, ein Aquarium zu errichten. Also das ist mehr als ein kleines Aquarium, sondern ein touristischer Wassererlebnispark.
Braucht man ganz dringend, ne?
Ja, braucht man ganz dringend. 500.000 Besucher sollen da jährlich kommen. Kostenpunkt 40 Millionen Euro. Momentan geht's sogar noch in Verhandlungen mit der Berliner Wirtschaftsförderung darum, ob das Land Zuschüsse für dieses Aquarium zahlt. Und dazu soll es überwiegend frei finanzierte Wohnungen auf dem ganzen Areal geben, was übersetzt nichts anderes heißt als hochpreisige Wohnungen. Ist ja auch klar, ist ja eine ganze schöne und luxuriöse Lage dort, direkt am Wasser. Naja, aber diese Idee von Stadtentwicklung stößt inzwischen in Berlin auf relativ wenig bis, man möchte sagen, gar keine Zustimmung mehr. Der RBB hatte nach der Besetzung einen Bericht gebracht und eigentlich ausschließlich mit aufgebrachten Nachbarn dort gesprochen. Ich fand ein Zitat ganz interessant. Da sagt ein Mann, ich bin kein Freund von Besetzungen, aber verstehen kann ich es. Irgendwie haben die Leute schon das Gefühl, dass sie sich wehren müssen und das ist für sie wahrscheinlich die einzige Möglichkeit. Und Er hat schon recht, denn alle anderen Formen des Sich-Wehrens haben in der Vergangenheit nicht zum Erfolg geführt, denn es gab große Mobilisierungen gegen die Verabschiedung dieses Bebauungsplans. Also über ein halbes Jahr hinweg und länger sogar sind dort bei mehreren großen Demos vierstellige Anzahl an Leuten auf die Straße gegangen. Es wurden über 20.000 Unterschriften gegen diesen Bebauungsplan gesammelt und es gab auch ein Alternativkonzept, was also bezahlbaren Wohnraum, mehr Grün, eine Schule und Kita vorgesehen hat. Und trotzdem wurde dann auf dieser Sitzung des Bezirksparlaments in Lichtenberg unter Polizeischutz und obwohl dort hunderte Leute waren, die dagegen protestiert haben, dieser Plan bestätigt.
Ja, kann man ja verstehen, ne? Wenn man so überlegt, Schule, Kita, günstige Wohnung auf der einen Seite und teure Mietwohnung und ein Aquarium auf der anderen Seite, dann gewinnt natürlich das Aquarium.
Ja, also vor allem für die Linke ist das eigentlich ja schwer, das ihren Wählern zu verkaufen und die sitzen da relativ stark in Lichtenberg und die haben dafür gestimmt überwiegend und vor allem mit der Begründung, dass sonst dort wieder jahrelang Stillstand herrschen würde, ja, weil man muss wissen, dass es Pläne der Bebauung dort seit Anfang der 90er Jahre gibt und der aktuelle Bebauungsplan auch schon viele Jahre in der Pipeline ist und das wollten sie jetzt nicht wieder alles aufkündigen und nochmal verschieben. Und naja, die Besetzung ist eigentlich jetzt die logische Folge. Also die Besetzer haben in ihrer Pressemitteilung geschrieben, wir haben gesehen, dass die Politik nicht auf die Forderungen der Menschen in der Bucht eingegangen ist. Und anstatt weiter zu hoffen, handeln wir und holen uns die Bucht zurück. Und ich würde schon sagen, dass das irgendwie folgerichtig ist, denn
sowas kommt von sowas.
Ja, also die stadtpolitischen Kämpfe in Berlin, die werden härter und existenzieller und die Rummelsburger Bucht ist ein Beispiel, wie die Politik teilweise noch in ihren Planungen und in ihrer Idee von Stadt in den 90er Jahren festhängt und Bürgern Projekte vor die Nase setzt, die das Leben weder angenehmer machen noch irgendwie bezahlbarer, was momentan einfach irgendwie die größte Notwendigkeit hätte. Und wenn dann noch die Erfahrung dazu kommt, dass die Einforderung demokratischer Mitbestimmung so ignoriert wird, dann ist die Eskalation eigentlich unvermeidbar. Hm. Spannend an der ganzen Geschichte ist gerade noch, dass der Senat sich einen schlanken Fuß macht. Der hat nämlich ziemlich schnell mitgeteilt, er sieht keinen Grund für eine Räumung. Und deswegen ist die Polizei da auch am Tag der Besetzung, nachdem sie das eine Weile beobachtet haben, wieder abgezogen. Und zwar ist das so, dass das Grundstück, wo jetzt dieser Wagenplatz sich ausgebreitet hat, zwar schon 2017 verkauft wurde an den privaten Investor, der dort das Aquarium errichten will, aber erst Ende Juni an diesen Investor übertragen werden soll. Das heißt, der Senat kann jetzt einfach abwarten und macht das auch diesen Monat, will damit nichts zu tun haben und im Juni liegt der schwarze Peter dann bei dem Investor, der dann, wenn der dort seine Pläne verwirklichen will, irgendwie einen Räumungstitel braucht und mit Hilfe der Polizei dieses Grundstück räumen lassen muss.
Okay, ich schätze, du wirst da noch weiter drüber berichten.
Ja, da wird sich bestimmt noch ein bisschen was tun. Diese Besetzung in der Rummelsburger Bucht war die zweite innerhalb weniger Tage, also kurz davor am Freitag, jetzt wenn ihr es hört, vor vermutlich so anderthalb Wochen, ist ein seit 13 Jahren leerstehendes Haus in Friedenau besetzt worden. Das ist so, fragt mich nicht genau, wo das ist, aber irgendwo in Westrand Berlin.
Im Wilden Westen.
Ja, da und diese Aktion ging von einer Nachbarschaftsgruppe von Frauen, ausschließlich Frauen aus, die seit langer Zeit versuchen, diesen Leerstand dort zu beenden und eigentlich den Bezirk versuchen, zum Handeln zu nötigen. Denn Leerstand ist in dieser Stadt illegal. Man darf nicht ohne bezirkliche Genehmigung über einen gewissen Zeitraum von wenigen Monaten ein Gebäude leer stehen lassen. Und so waren es dann auch überwiegend diese Frauen, so ich glaube, viele 50 und vom Alter her und aufwärts, die dort in das Haus gegangen sind und sehr liebevoll gestaltete und gemalte Transparente rausgehängt haben. Dann aber, ich muss sagen, leider schnell wieder gingen, so nach einer Stunde, als die Polizei kam. Das hätte nämlich ein ganz guter Test werden können für die Berliner Linie, diese politische Handlungsmaßgabe, dass jede Besetzung innerhalb von 24 Stunden geräumt werden muss. Und da hätte sich ja die Politik und der Senat vielleicht dann nochmal, wenn sie nicht gegangen wären, zu verhalten müssen und sagen müssen, ob sie wirklich wollen, dass die Polizei unter Gewaltanwendung jetzt diese älteren Damen aus dem Haus räumt. Da ist das leider nicht so gekommen.
Schade, hätte man ja fast denken können, dass die Rentnerinnen jetzt die neue Hoffnung sind. Also jetzt doch nicht Fridays for Future, die Schülerinnen, sondern Seniorinnen vor Besetzung oder so.
Ja, also das ist auch gar nicht ganz neu in Berlin. Es gab ja vor einigen Jahren schon mal die Besetzung in der Stillen Straße. Das war auch ein Treffpunkt für Senioren, der geschlossen werden sollte. Und da haben die über einen ganz schön langen Zeitraum, die alten Menschen, die dort regelmäßig hingegangen sind, diese Räume besetzt und hatten am Ende Erfolg. Und das wurde von einem neuen Träger übernommen und hat heute immer noch offen.
Mhm. Okay, und das waren jetzt bislang, glaube ich, 1,5 Besetzungen. Ist das richtig oder waren es jetzt 2
das
in deiner
waren,
Rechnung?
Ja, wenn wir sagen, auch die kurze Besetzung ist eine richtige Besetzung, dann waren das 2. Und dann ist die halbe die Besetzung der Meuterei. Das ist eine linke Kneipe in der Reichenberger Straße. Die sollte jetzt am Samstag eigentlich nicht mehr existieren. Also der Mietvertrag lief zum 31. Mai aus und der Meuterei wurde keine Verlängerung angeboten. Stattdessen hat der Hausbesitzer ihnen die Kneipe für eine total überhöhte Summe angeboten. Die Rede ist von 650.000 Euro und die Meuterei war aber nur bereit, etwa die Hälfte zu zahlen.
650.000, ist das nicht für so eine gute Kreuzberger Lage noch so ein relativ erträglicher Preis?
Nee, für so Kneipenräumlichkeiten, die gar nicht so groß sind, ist das ehrlich gesagt der marktübliche Kreuzberger Wahnsinn. Und wenn man bedenkt, dass die dort weiterhin Sterni für 1,60 Euro verkaufen wollen und vielleicht nicht für 4,50, ist das natürlich gar nicht tragbar.
Ah, ja, 1,60 sind natürlich so Preise, von denen Hamburger Kneipengängerinnen nur träumen können.
Und dass der Preis marktüblich, also in einem total überhitzten Markt, vollkommen überhöht ist, das wurde eigentlich schon klar, wenn man sich diese Firma anguckt. Die hat das Haus 2011 übernommen. Kein Mieter von damals ist heute mehr drin. Die haben das Luxus saniert, die Wohnungen aufgeteilt und als Eigentumswohnungen verkauft. So, die sind auf jeden Fall bekannt dafür, das Maximale rauszuholen. Das machen sie übrigens auch damit, dass sie in einer brandenburgischen Kleinstadt in Zossen ihren Firmensitz haben. Dort ist die Gewerbesteuer so niedrig wie nur irgend möglich. So, da haben hunderte Immobilienfirmen, sind dorthin gewandert. Das ist irgendwie auch ein Geschäft, was irgendwie legal ist, aber irgendwie natürlich auch total illegitim.
Zossen ist also so das Luxemburg im Berliner Umland, ja?
Ja, die Cayman Islands von Brandenburg, kann man sagen, genau. Die Meuterei hat es jetzt genau so gemacht wie zum Jahreswechsel schon das Syndikat. Damals haben wir darüber berichtet und auch die Potze, der Jugendzentrum, sie haben einfach ihre Schlüssel nicht abgegeben.
Aha, ist das jetzt hier die neue Berliner Linie von links? Einfach Schlüssel behalten?
Ja, kann man genau so sagen. Gab es am Freitag eine große Kundgebung mit hunderten Leuten vor der Meuterei und danach ist dort gesoffen worden und über Mitternacht hinaus war die Kneipe offen. Und das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Also für den Eigentümer bleibt dann eigentlich nichts viel anderes als der Gang vor Gericht und dort einen Räumungstitel erwirken. Und naja, das hat der Eigentümer vom Syndikat auch gemacht. Jetzt ist aber 5 Monate danach das Syndikat immer noch offen.
Also Zeit für alle, noch ein paar Sterni für 1,60 dort zu trinken, wenn man sich das antun möchte.
Genau.
Ja.
Ja.
Gut.
Dann sind wir durch für heute. Ich glaube, wir sind auch fast ein bisschen länger, als wir das bisher oder ihr das
merken die Leute gar nicht
gewohnt wart.
Nein,
aber am Ende kann man sagen, wenn sie bis jetzt nicht ausgeschaltet haben, dann machen sie es. Jetzt könnt ihr abschalten.
Wir schalten jetzt auch ab. Wir hören uns in 2 Wochen. Bis dann.
Bis dahin.
Ciao. Tschüss.